also internationale Ordnung ohne Menschenrechte, ohne den Respekt vor der Würde des Menschen, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also Recht hat deshalb Respekt verdient, weil Menschen im Recht zur Geltung kommen. Und deshalb braucht es diese Figur mehr denn je.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Gerade Deutschland ist in der Pflicht. Im Talk mit dem Menschenrechtsexperten Heiner Bielefeld. Sie sind aktuell unter Druck, die Menschenrechte. Und in diesem Podcast hört ihr heute, warum es mit Blick auf die Menschenrechte keinen Abgesang geben darf, mit welchen Argumenten auf die Einwände zu antworten ist und wie vor diesem Hintergrund die Politik der neuen Bundesregierung zu bewerten ist. Hier ist mit Herz und Haltung der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, hallo und schön, dass ihr mit dabei seid. Tja, und zu Gast ist heute bei uns der Menschenrechtsexperte Heiner Bielefeld. Der hat jüngst zusammen mit dem Sozialethiker Daniel Bogner den neuen Band der Edition Herder-Korrespondenz mit dem Titel Menschenrechte nach der Zeitenwende – Gründe für mehr Selbstbewusstsein herausgebracht. Heiner Bielefeld, der unter anderem lange auch UN-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht Religionsfreiheit war, ist davon überzeugt, autokratische Staaten werden sich am Ende nicht halten können. Das setzt auf der anderen Seite aber auch das Engagement all derer voraus, denen Humanität wichtig ist. An guten Argumenten mangelt es jedenfalls nicht. Mit Heiner Bielefeld gesprochen hat mein Kollege Stefan Ort. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Professor Bielefeld, die Menschenrechte sind aktuell schwer unter Beschuss. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Entwicklungen, die dazu geführt haben?
Also die Menschenrechte waren immer unter Beschuss, das wird man sagen müssen. Ich bin ja schon lange auch in der Menschenrechtspraxis unterwegs und es gab immer eine gewisse Krisenrhetorik, die aber ein Stück weit gebrochen war, auch durch eine Fortschrittserwartung, dass so im Laufe der Zeit es doch mit den Menschenrechten besser werden würde. Dass also auch durch die Verankerung der Menschenrechte im internationalen Recht so eine Dynamik entstehe in Richtung auf schrittweise Verbesserung. Was wir jetzt seit Jahren erleben, ist eine fundamentale Krise auch des internationalen Rechts. Also dessen, was man gelegentlich auch nennt, die regelbasierte internationale Ordnung. Und das ramponiert die Menschenrechte im Kern. Also es geht nicht nur darum, dass Menschenrechte verletzt werden oder auch massiv verletzt werden, sondern eigentlich werden die Legitimationsgrundlagen der Menschenrechte unterspült. Die institutionelle Infrastruktur wird zertrümmert. Das ist jedenfalls so ein Trend. Ich will es nicht dabei belassen. Ich glaube, es gibt auch wieder Gegenbewegungen. Aber die Dramatik der Situation muss man auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen.
Ja, jetzt haben Sie ein Buch geschrieben zusammen mit Daniel Bogner, Menschenrechte nach der Zeitenwende, Gründe für mehr Selbstbewusstsein. Sie plädieren also dafür, selbstbewusster auch für die Menschenrechte zu argumentieren. Warum darf es keinen Abgesang auf die Menschenrechte geben?
Naja, der Abgesang an die Menschenrechte wäre ein Abgesang an die Humanität. Es wäre ein Akt fundamentaler Resignation angesichts der anwachsenden antihumanistischen Tendenzen, der Menschenverachtung in vielen Teilen der Welt. Wir sehen das praktisch in allen Kontinenten. Also gegenhalten ist schlichtweg ein Gebot der Solidarität mit vielen betroffenen Menschen. Aber gegenhalten ist auch die Perspektive, überhaupt auf unserem Planeten so etwas wie eine Ordnungsstruktur zu entwickeln, die auf Recht beruht. Und ich würde immer sagen, Respekt vor dem Recht bedeutet auch Respekt vor den Menschen. Also deshalb sind die Menschenrechte auch so ein Testfall dafür, dass es uns überhaupt gelingt, rechtliche Strukturen zu schaffen, die uns als Menschheit auf diesem Planeten einigermaßen sinnvoll zusammenhalten können. Also es geht um sehr viel, es geht um das Ganze. Es geht ein Stück weit auch um das historische Erbe der Einsichten des 20. Jahrhunderts nach den furchtbaren Verwüstungen, Weltkriege, Totalitarismus, Völkermord, Nationalsozialismus. Aber nicht nur das. Also es ist nicht nur das Erbe aus der Vergangenheit, es geht auch um die Zukunft der Menschheit auf diesem Planeten.
Ja, war das Mitte des 20. Jahrhunderts so ein gewisser Kairos, dass da die Menschenrechte proklamiert worden sind oder auch kodifiziert worden sind?
Kairos klingt so positiv. Ja, also man kann es vielleicht sagen, aber immer dann im Zusammenhang auch dessen, dass es ja gegeben hat, einen Zivilisationsbruch, so haben es manche genannt, vor allem mit dem Nationalsozialismus, aber auch der Weltkrieg. Schon nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja einen Versuch, mit dem Völkerbund so eine Art internationale Menschheitsordnung zu schaffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann mit der UNO erneut. Das war ein Neuanfang, aber man kann sagen, ein Neuanfang auch aus den Ruinen, aus der Zertrümmerung, aus den furchtbaren Erfahrungen. Klar, aber auch verbunden mit der Hoffnung, dass die Menschheit lernfähig sei. Ne? Und ich glaube, die große Gefahr ist, dass uns diese Hoffnung völlig abhanden kommt. Im Moment also Quellen der Hoffnung aufzutun, ist richtig schwierig. Aber wenigstens Quellen einer gewissen Zuversicht, einer pragmatischen Zuversicht und eines politischen Selbstbewusstseins zu öffnen, das ist das, was wir mit diesem Buch machen, Daniel Bogner und ich. Und ich glaube, wir haben dafür auch Gründe.
Ja, was sind die wichtigsten Gründe?
Ich würde mal zwei Sachen ins Zentrum stellen. Also zum einen, das Konzept der Menschenrechte ist in sich selber stark. Und es ist stark, das zeigt sich, dass es Menschen auch greifen kann. Also und zwar über Bildungsmilieus hinweg und über Kulturregionen hinweg. Also Menschenrechte können Menschen mobilisieren. Das sage ich als jemand, der auch in der Menschenrechtspraxis unterwegs war, in allen Kontinenten im Grunde. Ich hatte ja bei der UNO auch eine Funktion für Menschenrechte. Ich habe Menschen getroffen, die unter sehr schwierigen Bedingungen für Menschenrechte eintreten. In Vietnam, in Kasachstan, in Sierra Leone, im Nahen Osten, auch in Europa, also in Osteuropa. Also überall ist es auch schwierig, nicht überall ist es gleichermaßen schwierig, aber es gibt Menschen, die diese Schwierigkeiten annehmen. Das hat mir einen unglaublichen Energieschub auch gegeben, von dem ich heute noch zehre. Und letztlich sehe ich, dass das Konzept der Menschenrechte stark ist. Einfach und anspruchsvoll zugleich. Gleiche Würde, gleiche Rechte, Respekt, Solidarität. Ja, und das eben also in Gestalt von auch verbindlichen Rechtsprinzipien. Also das ist das eine, also die Stärke des Konzepts. Und das andere ist, wir sollten den Blick auch dafür öffnen, dass autoritäre Systeme ihre eigenen Schwächezeichen haben. Also im Moment könnte man ja den Eindruck gewinnen, vordergründig gesehen, die Autokratien werden immer stärker, die greifen um sich, die Demokratien werden immer schwächer. Also dieser Eindruck ist da, dem kann man sich auch nicht ganz entziehen. Aber ich glaube, wenn man genauer hinschaut, wird man sehen, gerade autokratische Systeme sind auch schwache Systeme, sind Systeme, die im Grunde zum Opfer ihrer eigenen Inszenierungen werden, ja, und Angst davor haben. Und die haben tatsächlich auch Angst vor den Menschenrechten und Angst vor Menschen, die ihre Rechte und die Rechte anderer einfordern. Also auch die Schwäche der Autokratien ist, wenn man so will, eine so ein bisschen eine indirekte Perspektive, die einem doch auch wiederum Selbstbewusstsein geben kann.
Was muss passieren, dass sich autoritäre Regime nicht durchsetzen am Ende?
Naja, also die Antwort klingt trivial, aber sie ist dennoch wahr. Also es braucht das Engagement vieler Menschen und es braucht nicht nur das Engagement der Fachleute, derer, die universitär gebildet sind, sondern ganz vieler Menschen, die bereit sind, auf die Straße zu gehen. Und nicht nur spontan auf die Straße zu gehen, sondern sich auch für Demokratie einzusetzen. Das heißt zum Beispiel auch in unseren Breiten, der Polarisierung entgegenzuwirken. Also der Polarisierung, die zur Folge hat, dass demokratische Konsensbildung, die man ja auch braucht, damit der Streit ein produktiver Streit bleibt, dass das immer schwieriger wird. Wir sehen auch, dass sich das dann manifestiert in Problemen der Richterwahl, Verfassungsgerichtswahl und so weiter. Also die Zeiten sind vorbei, wo man darauf vertrauen konnte, das System stabilisiert sich von selber. Das gilt für die Demokratie. Das gilt übrigens auch für Europa. Also man erinnert sich vielleicht noch an so etwas flapsige Sprüche, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Das war dem geschuldet, dass man dachte, na ja, da gibt's Bürokratien, die sind so stark, die stabilisieren sich selber. da kann man dann abgehalftete Politiker irgendwie noch hinschicken. Nein, also auch Europa droht zu zerbröseln, ist aber ungemein stark, nicht nur als Markt, sondern auch als Bündnis von Demokratien, das stärkste Bündnis von Demokratien. Und also wir müssen da investieren und es gilt auch für das internationale Recht. Also die Vorstellung, das würde sich irgendwie von selber institutionell stabilisieren, die reicht nicht. Also die Zeiten sind vorbei, wo man einfach zuschauen konnte, im Vertrauen drauf, die Dinge würden sich schon irgendwie regeln. Und das betrifft alle. Also das ist so ein Stück weit auch ein Weckruf, der nicht zum ersten Mal erschallt. Dennoch bleibt es richtig. Also wir müssen alle aufwachen, wir müssen alle noch mehr aktiv werden, wir müssen unsere Aktivitäten auf Dauer stellen, auch in Vereinen, in Parteien, in Bildungsinstitutionen, in Medien. Ja, und das Wichtigste ist, dann aber auch zur Kenntnis zu nehmen, dass es da was gibt. Also wenn man nur im Modus der Postulate redet, dann nervt es irgendwann. Also auch zur Kenntnis nehmen, was es gibt. Mich hat sehr beeindruckt vor kurzem ein Interview in der Süddeutschen von Timothy Snyder, der den Deutschen ins Stammbuch schrieb, ihr Deutsche seid im Moment die stärkste Demokratie weltweit. Was er damit genau gemeint hat, war ein bisschen unklar in dem Interview, aber meint auch ökonomische Stärke. Aber bei aller Notwendigkeit von Kritik und bei aller Neigung zum Lamentieren darf man das nicht vergessen. Wir haben in Deutschland eine funktionierende Demokratie. Machtwechsel funktioniert. Ja, also da gibt's keine Verschwörungstheorien, jedenfalls nicht auf breiter Front. Und daraus resultiert eine große Verantwortung.
Sie haben gesagt, es darf nicht bei Postulaten bleiben. Tatsächlich setzen Sie sich ja in Ihrem Buch sehr intensiv auch mit den Gegenargumenten auseinander. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Einwände, die Sie ernst nehmen gegen die Menschenrechte, wie sie in den letzten 80 Jahren vorgebracht worden sind?
Ja, also es gibt da mittlerweile sozusagen Klassiker der Menschenrechtskritik. Die kann man sogar noch weiter zurückverfolgen. Also etwa, es nervt, aber kommt immer wieder, Menschenrechte seien Ausdruck eines Individualismus. Ja, und Individualismus klingt auch gleich nach Egoismus, nach Spießertum, nach Kapitalismus, je nachdem. Das ist manchmal eher von rechts konnotiert, manchmal eher auch so postmarxistisch, also Menschenrechte individualistisch. Naja, jetzt schaut man sich mal die Liste der Menschenrechte an. Da findet man so etwas wie Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Rechte auf Familie, Religionsfreiheit, auch Prozessionen gehören dazu. Also im Grunde genommen, Meinungsfreiheit, also Diskursgemeinschaft, im Grunde genommen sind alle Menschenrechte eigentlich gemeinschaftsorientiert. Ich behaupte wirklich alle. Bei manchen ist es sehr offensichtlich, Versammlungsfreiheit. Bei anderen ist es vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich, aber bei genauerem Hinsehen wird es doch deutlich. Also Menschenrechte haben eine Gemeinschaftsdimension, wenn man so will, eine freiheitliche Gemeinschaftsdimension. Also natürlich geht es nicht darum, irgendwelche organisierten Massendemonstrationen von oben anzuordnen. Demonstrationsfreiheit heißt, jeder Einzelne, jede Einzelne kann auch entscheiden. Also klar, also die Komponente der individuellen Freiheit ist da, aber sie soll ja gerade dazu dienen, auch Gemeinschaft zu verändern, Gemeinschaft zu beleben. Ob das die Kirchen sind oder die Familien, zu denen auch Regenbogenfamilien dazugehören oder eben das Parteiensystem oder andere Gruppen, Gewerkschaften. Also Menschenrechte sind nicht einfach sozusagen das individualistische Gegenprogramm gegen Community. Trotzdem hört man diesen Unsinn immer. Man hört ihn, wie gesagt, von verschiedenen Seiten her. Da muss man gegenhalten. Das ist ein Beispiel. Vielleicht nenne ich noch ein zweites. Das ist fast noch wichtiger. Die Zuschreibung Menschenrechte westliche Werte. Damit umzugehen ist nicht so ganz einfach. Es lässt sich ja nicht abstreiten, dass Menschenrechte auch Prägungen haben. Die sind ja nicht von irgendwo vom Himmel gefallen. Und die Prägungen haben schon was zu tun, auch sagen wir mal mit europäischen Sprachen, mit europäischen Metaphern. Menschenrechte sind in Französisch und Englisch erstmal formuliert worden, nicht auf Arabisch. Jedenfalls, soweit wir es wissen, jedenfalls das, was in der UNO angekommen ist. Also gewisse Prägungen, ja, das ist schon so. Aber, und jetzt kommt das die Gegenseite, sie haben sich eben auch verändert. Also im Kontext der UNO hat sich unglaublich viel getan. Also man schaue sich mal an die Liste der UN-Hochkommissarinnen für Menschenrechte, die kommen dann aus Ecuador, aus Südafrika, der derzeitige Inhaber des Amtes ist ein Österreicher, auch das soll ja sein, Chile, die Vorgängerin, also Jordanien. So, das ist nur ein Beispiel, aber auch die Themen. Also besonders interessant, die Rechte indigener Völker. Da wird man schon vom Wording her sagen müssen, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man jetzt unter Individualismus versteht. Da ist von Völkern die Rede. Und die Impulse kommen in diesem Fall vor allem von Lateinamerika, nicht von Europa. Ne? Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass die Menschenrechtsdebatte vielstimmiger geworden ist und man nicht mehr sagen kann, was auch immer historisch problematisch war, es handele sich hier um westliche Werte. Das war immer problematisch, weil die Menschenrechte auch in Europa gegen Widerstände durchgesetzt werden mussten. Also sie sind ja nicht die Frucht eines seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden bestehenden kulturellen Selbstverständnisses der Europäer. Ganz im Gegenteil. Ja. Also sie sind ein Projekt, durchaus auch auf Konflikt angelegt, auf Lernen, auf Fehlerkultur. Da tut sich eine Menge. Aber also internationale Ordnung ohne Menschenrechte, ohne den Respekt vor der Würde des Menschen, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also Recht hat deshalb Respekt verdient, weil Menschen im Recht zur Geltung kommen. Und deshalb braucht es diese Figur mehr denn je.
Sie haben vorhin erwähnt, dass es diese Fremdzuschreibung gibt. Deutschland sei möglicherweise weltweit aktuell die stärkste, zumindest eine der stärksten Demokratien. Was ist die Aufgabe der aktuellen Bundesregierung? Wie bewerten Sie die Politik der neuen Regierung, soweit sie absehbar ist?
Ja, also wie soll man Politik bewerten? Also man schaut in Parteiprogramme, man schaut in ein Koalitionsabkommen, aber man schaut dann auch in Talkshows, in Bundestagsdebatten und kriegt, surprise, surprise, ein einigermaßen gemischtes Bild. Also programmatisch, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, steht die Bundesregierung für Europa, gut, für das Völkerrecht, gut, im Kontext des Völkerrechts für die Menschenrechte, gut, für den Internationalen Strafgerichtshof, der ja auch eine ganz wichtige symbolische Rolle spielt, auch das ist wichtig. Also da findet man erstmal eine Menge Dinge, an die man positiv anknüpfen kann. So, die andere Seite ist eine engherzige Grenzpolitik gegenüber Menschen, die nach Europa fliehen. Als sei das Migrationsthema der Schlüssel zur Lösung aller Probleme, auch zur Bekämpfung des Populismus. Damit wird man aber nicht nur der Genfer Flüchtlingskonvention Unrecht tun, sondern auch Europa spalten. Also wenn man sich anschaut, wie Dobrindt da in Polen auftritt, das ist nicht toll, das muss man sagen. Oder kürzlich der Gipfel da derer, die jetzt die Migrationspolitik verschärfen wollen. Also das ist für Europa nicht gut. Was die Menschenrechte brauchen, ist mehr Europa, aber weniger Eurozentrismus. Und wir sehen im Moment eher, der Eurozentrismus wird mehr und Europa wird kleiner. Da wünsche ich mir das Gegenteil. Und Internationaler Strafgerichtshof, im Prinzip steht die Bundesregierung dahinter. Aber dann in concreto, wenn es um Haftbefehle geht, jetzt muss ich auch einen Namen nennen, Netanyahu, dann eiert man doch sehr herum. Es gibt auch merkwürdige Aussagen von Friedrich Merz. Also da ist Klarheit wirklich wichtig. Also Klarheit ist kein Luxus. Und der populistische Gestus, also so etwas wie politische Entschlossenheit auch symbolisch zu inszenieren, rechtliche Regelungen, vor allem auch europarechtliche, internationale rechtliche Regelungen, dann eher als Bedenkenträgerei abzutun. Also dieser Gestus ist längst auch in die Parteien der politischen Mitte eingewandert, also keineswegs nur etwas, was man rechts außen im fernen Abseits beobachtet. Das sind also durchaus auch verstörende Signale. Also ich wünsche mir, dass so diese Message, die Timothy Snyder den Deutschen ins Stammbuch schreibt, also ihr habt eine riesengroße Verantwortung. Deutschland ist eine funktionierende Demokratie. Dass uns das wirklich eine Perspektive gibt über das Lamento hinaus, aber auch über den politischen Alltagsopportunismus hinaus.
Herr Professor Bielefeld, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Ort.
Stimmt. Stefan Orth im Talk mit Heiner Bielefeld. Ein Artikel von Heiner Bielefeld zum Thema findet ihr in der Juli-Ausgabe der Herder-Korrespondenz. Wie ihr an die rankommt und an den neuen Band der Edition Herder-Korrespondenz mit dem Titel Menschenrechte nach der Zeitenwende, das lest ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Bitte meldet euch bei uns. Wir freuen uns nämlich immer, von euch zu hören oder zu lesen. Ihr erreicht uns am besten über Instagram oder Facebook oder über die Webseiten der Katholischen Akademie oder der Herder-Korrespondenz. Und bitte abonniert uns, um keine neuen Folgen zu verpassen, die wir hier so für euch produzieren. Und empfehlt uns gerne weiter an Freunde oder Bekannte, die sich auch für die Sachen interessieren, die wir hier so für euch immer in den Blick nehmen. Und ganz wichtig, lasst gerne viele Sterne regnen mit einer positiven Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Orth, Annika Schmitz und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke für euer Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.